Und dann war das Thema, was sonst irgendwo auf den letzten Seiten der Tagespresse war, plötzlich auf den ersten Seiten. Es ging plötzlich um erfolgreiche Männer aus der Eliteerziehung, aus der Mitte der Gesellschaft, die in diesen Einrichtungen die Karriere versprachen, missbraucht wurden. Es wurde ein runder Tisch eingerichtet. Ich war als Experte an dem runden Tisch und wir haben auch die Begleitforschung für die erste Anlaufstelle von Christine Bergmann machen können. Hatten das auch vorgestellt. Wir hatten einen Fernsehspot, den Wim Wenders für uns gedreht hat, gratis im Ehrenamt. Und haben was aufgebaut, was in dem Bereich völlig neu war und was international jetzt auch publiziert ist und teilweise jetzt auch schon nachgeahmt wird, nämlich ein telefonisches Beschwerdesystem, wo Betroffene berichten konnten, was ihnen passiert ist, also anonym berichten konnten. Das Ganze wurde anonymisiert ausgewertet, in Kategorien gepackt und dann der Bundesregierung rückgemeldet, damit man das debattiert und politische Schlüsse daraus zieht und auch dokumentiert das Leid, was den Betroffenen passiert ist. Für jemanden, der so Schlimmes erlebt hat, die Einwilligung zu geben, dass die privatesten Daten für Forschung benutzt werden, ist ein Riesenschritt. Uns hatten in der Zeit über 22.000 Leute angerufen und Sie sehen, 6.700 haben die Einwilligung gegeben, dass das dokumentiert wird für Forschung. Das ist ein riesiger Vertrauensbeweis. Ich war gestern in Leipzig aus dem Osten, war die Einwilligung deutlich geringer, weil man dem Staat einfach nicht traute, dass er anständig mit solchen Informationen umgeht. Und da ist es heute noch ein Ring, ein ganz viel stärkeres Ring, Vertrauen in die staatlichen Stellen zu erringen. Sie sehen hier die Motive der Kampagne, die Wim Wenders damals mit uns entworfen hat. Wir saßen gemeinsam in der Villa Eberhard oben, zusammen mit der damaligen Ethikkommission der Uni, und haben überlegt, wie kann man das Thema ins Fernsehen bringen, ohne dass man Kinder, die auch zuschauen, belastet und traumatisiert, sodass man eine klare Botschaft bringt, die aber nicht sexualisiert ist und die aber auch nicht irgendwie zeigt, dass jemand durch Misshandlung oder Missbrauch, ich sehe so viele Tagungen mit zerbrochenen Bärchen oder Puppen, für sein Leben zerstört ist. Weil es gibt Therapie und es gibt ganz starke Menschen, die auch überleben und was aus ihrem Leben machen. Und wir sollten solche Zuschreibungen nicht machen. Und die Geschichte, die hier erzählt wurde im Fernsehen, im ganz kurzen Spot war, ein Kind, dem was passiert und dann wie eine Hand vor den Mund gehalten wird. Und dann als Erwachsener wird das Gesicht gemorpht, das Kind wird erwachsen und stößt die Hand weg. Und der Claim war dann, wer das Schweigen bricht, bricht die Macht der Täter. Und das hat eine unglaubliche Wirkung gehabt und wir hatten am nächsten Tag dann in der Bundespressekonferenz darüber berichtet und Sie sehen, mit dem Kampagnenstart im Fernsehen hatten wir eine riesige Zahl von Anrufen. Das ging dann über Weihnachten wieder zurück, weil an Weihnachten will keiner über solche Themen reden. Und dann hatten wir wieder eine Pressekonferenz und Medienreaktionen, dann wurde es wieder mehr. Das zeigt, dass solche Beschwerdesysteme nur funktionieren, wenn die Betroffenen merken, da passiert auch was. Und wenn es wirklich auch medial kommuniziert wird. Deshalb ist die Presse dabei auch so wichtig. Wie gesagt, das haben wir international publiziert und es wird mittlerweile als ein deutsches Vorbild in verschiedenen Ländern auch aufgegriffen, auch für andere gesellschaftliche Konflikte. Also wie schaffe ich Beteiligung? Sie haben gehört, am Anfang habe ich sehr viel über Beteiligung, Teilhabe geredet, von Betroffenen, die eigentlich keine Stimme haben. Wie kann ich deren wertvolles Wissen nutzen, um Veränderungsprozesse oder auch Forschung zu bewirken. Wir haben viele Ergebnisse in einem Kompendium zusammengefasst, aber wir haben auch eine Studie gemacht, wie sieht es heute in Heimen und Internaten aus. Weil mir in der Politik jetzt immer begegnet, dass man sagt, ja, das war damals, das war die katholische Kirche, das ist lange her. Wie sieht es heute aus? Wir haben, ich gehe nicht in die Details der Zahlen, 322 Kinder und Jugendliche in Jugendhilfeeinrichtungen, also Heimen und Internaten, befragt. Und Sie sehen, ein Viertel hat Übergriffe ohne Penetration erlebt und Übergriffe mit Penetration auch ein Viertel. Mädchen deutlich häufiger als Jungs und dass das nicht nur irgendwie banale Geschichten sind, sehen Sie an der nächsten Grafik. Wie gesagt, ich stelle das alles ins Netz, ich brauche da nicht ins Detail gehen. Das sind schwerwiegende Handlungen. Heute Geheimkinder haben bis sie ins Heim kommen, oft schon eine sehr belastete Vorgeschichte und haben sehr viel erlebt. Und oft passieren dann auch noch Übergriffe von Jugendlichen aufeinander in der Einrichtung. Also es sind gar nicht so sehr die Erzieher und die Erwachsenen Verantwortlichen, sondern Übergriffe unter Jugendlichen, und das haben wir uns auch nochmal angeguckt. Und wenn Sie schauen, die befragten Jugendlichen haben selber gesagt, dass sie schon zu 11% jemanden sexuell belästigt haben, 15% haben Übergriffe ohne Penetration gemacht und knapp 5% Übergriffe mit Penetration. Also das Missbrauchs- und Misshandlungsproblem ist nicht aufgearbeitet, ist nicht weg, sondern ist heute im pädagogischen Alltag vorhanden. Wir waren gestern, wie gesagt, in Leipzig, da hat Frau Barley eine Tagung des unabhängigen Beauftragten eröffnet, und Historiker hat einen Bericht über das Vorgehen in der DDR dargelegt. Und was mich schon schockiert hat, ist, dass es totgeschwiegen wurde in der DDR, war mir klar. Aber dass zum Beispiel übergriffige Lehrer, die in der Schule einen Übergriff auf ein Kind gemacht hatten, systematisch in die Heime verlegt wurden, strafversetzt wurden, wo sie dann völlig unkontrollierten Zugriff auf die Kinder hatten, erklärt die riesige Zahl von Opfern in Torgau und in den Spezialheimen in der DDR. Also da gab es quasi, ähnlich wie in der katholischen Kirche, ein Versetzungssystem, was die Täter geschützt hat und denen eigentlich noch mehr Möglichkeiten gegeben hat. In der katholischen Kirche sind die oft in die Entwicklungshilfe versetzt worden, wo sie dann Missionsschulen hatten und wo dann wirklich nichts mehr passiert ist. Das ist fast nur zynisch, aber es ist wirklich, ich kann das mit vielen, vielen Fällen belegen. Wir haben deshalb eine Repräsentativbefragung in der erwachsenen Bevölkerung gemacht. Wie sieht es heute aus? Und wenn Sie einfach ins Feld gehen und Erwachsene befragen, wie wir es bei Wahlumfragen machen, berichten 3,1% der Erwachsenen und 6% der Jugendlichen, dass sie in einer Institution, also Schule, Sportverein und so weiter, sexuellen Missbrauch erlebt haben. Heute, also es war 2016 im Feld. Das sind ziemlich riesige Zahlen. Ja? Deshalb, und ich komme so langsam in den Bogen zum Ende, 90% aller Misshandlungsfälle werden in unseren Institutionen, auch in den Kliniken, nicht wahrgenommen. Wir haben allgemeine Häufigkeiten. Der meiste Missbrauch passiert in der Familie. In der europäischen Region um 10% aller Kinder werden sexuell missbraucht in ihrer Kindheit. Bei den Mädchen sind die Zahlen höher, bei den Jungen sind sie etwas geringer. Das sind die Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Und die finde ich auf verschiedene Arten schockierend. Bei uns, wie gesagt, sind die Zahlen für die Mädchen etwas geringer als weltweit, aber 13% ist auch sehr viel. Aber wenn man dann schaut, für die körperliche Misshandlung und die emotionale Misshandlung haben wir kaum einen Unterschied zu Entwicklungsländern. Also den Reichtum, den wir hier haben, die vielen Unterstützungsmöglichkeiten, das wirkt sich eigentlich nicht schützend auf die Kinder aus. Und da man Zahlen nicht fühlen kann, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich will nicht sagen, Misshandlung ist eine Krankheit. Ja, Misshandlung ist ein Übergriff. Aber die Häufigkeiten sind so häufig wie zum Beispiel Typ-2-Diabetes. Das ist die Größenordnung für sexuellen Missbrauch. Das heißt, so viele Diabetiker, wie sie in ihrem Bekanntenkreis haben, so viele sexuell missbrauchte Personen haben sie auch in ihrem Bekanntenkreis. Nur die sprechen nicht darüber. Wir hatten hier gerade Herrn Professor Finkelhoher als Gastprofessor. Wir haben mit Herrn Professor Jud, den wir neu hierher berufen konnten, an das Kompetenzzentrum Kinderschutz eine Expertise zu solchen Häufigkeitsangaben gemacht, die kann man gratis runterladen, die hat der unabhängige Beauftragte veröffentlicht. Und wir haben im letzten Jahr auch eine Studie gemacht zu diesen Häufigkeiten. Und wenn man da mal jetzt schaut, das kann man auch im Internet sich angucken, ist international veröffentlicht, dann haben wir bei dieser Umfrage gefragt nach emotionaler Vernachlässigung und körperlicher Vernachlässigung und verglichen zwischen 2010 und 2016, also ein relativ kurzer Abstand. Und die gute Botschaft zuerst,